Andreas Förster, Geheimsache NSU, 10 Morde, von Aufklärung keine Spur. Sie verübten Raubüberfälle und Sprengstoffanschläge und werden für 10 Morde verantwortlich gemacht. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe sind die bekannten Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Hinter den kaltblütigen Morden steckten rechtsextreme und rassistische Motive. Die Opfer waren türkisch oder griechischstämmig. So viel wir auch durch die Medien über diese grausamen Taten erfahren haben, welche Fakten wirklich stimmen, wissen wir bis heute nicht. Viele Hinweise, Spuren und Zeugenaussagen passen nicht in das Bild der offiziellen Geschichte. War der NSU wirklich für den Mord an einer Polizistin in Heilbronn verantwortlich? Arbeitete die Gruppe tatsächlich allein? Warum behindert der Staat die Ermittlungen? Eine Reihe von Journalisten gab sich mit den vielen Unklarheiten nicht zufrieden. In Geheimsache NSU gehen sie den offenen Fragen nach. Blink Nummer 1. Bei der Aufklärung der NSU-Morde gibt es viele Widersprüche. Deutschland begegnet Einwanderung und Integration größtenteils mit viel Offenheit. Leider zeigt sich aber auch immer wieder Fremdenfeindlichkeit und in den schlimmsten Fällen artet diese in Gewalttaten aus. Dass diese dunkle Seite schon lange ein Teil Deutschlands ist, zeigen die Taten des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Denn die vom NSU verübten Morde und Attentate gehören zu den grausamsten rassistisch motivierten Gewaltakten der letzten Jahrzehnte. Am 23. Februar 2012 verkündete Angela Merkel auf der Trauerfeier für die NSU-Opfer: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran muss jedoch gezweifelt werden. Der Prozess, der die Taten der rechtsextremen Gruppe aufklären soll, läuft im Jahr 2016 immer noch und es herrscht weiterhin viel Unklarheit. Die Beweislast ist keineswegs so eindeutig, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt wird, denn auf die Ermittler wird viel Druck ausgeübt und Widersprüche werden kaschiert. Die vermeintlich einzige lebende Täterin des NSU, Beate Zschäpe, wurde zwar angeklagt, aber die Vorwürfe gegen sie sind alles andere als wasserdicht. Das liegt vor allem an der These, dass die ursprünglichen 3 NSU-Mitglieder allein gehandelt haben sollen. Unter hohem politischem Druck wollte man so schnell wie möglich eine belastbare Anklage schaffen, die die Mitverantwortung staatlicher Behörden in den Hintergrund stellt. Der Staat verfolgte die bequemste Erklärung, die These einer abgeschotteten dreiköpfigen Terrorzelle. 2 Mitglieder der Zelle sind tot, also muss ihnen nicht einmal die Täterschaft nachgewiesen werden. Um diese These aufrechtzuerhalten, wurden absichtlich Spuren nicht verfolgt, die auf ein weites Geflecht von Helfern verweisen. In den folgenden Blinks gehen die Autoren all diesen Widersprüchen nach. Sie glauben, dass in den letzten Phasen der Aufarbeitung, in den Untersuchungsausschüssen und vor Gericht in München von außen Einfluss auf die Berichterstattung und die Ermittlungen genommen wurde. In Geheimsache NSU setzen sie sich mit den losen Enden auseinander. So wollen sie aufklären, wie der NSU agieren konnte und ob er wirklich so abgeschottet war, wie man uns verkaufen will. Blink Nummer 2. Auch das Ende des NSU wirft noch viele Fragen auf. Aus vielen Puzzleteilen wurde ein Bild an die Öffentlichkeit getragen, das die Ereignisse und das Ende des NSU darstellt. Dieses Bild weist jedoch Lücken auf. Es scheinen nicht nur Puzzleteile zu fehlen, sondern auch einige der vorhandenen Teile nicht so richtig zusammenzupassen. Die offizielle Version der Geschichte lautet, dass die NSU-Mitglieder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos am 4. November 2011 einen Überfall in Eisenach verübten. Einige Stunden später wurde ihr Wohnmobil entdeckt. Sie zündeten es an und begangen Selbstmord. Beate Zschäpe erfuhr von ihrem Tod, setzte die gemeinsame Wohnung in Brand und fuhr ziellos umher, bevor sie sich am 8. November stellte. Bei dieser Darstellung scheint jedoch nicht alles zu passen, besonders bezüglich der Ereignisse um Böhnhardt und Mundlos. Der Grund des Selbstmords ist beispielsweise nicht klar. Die beiden Männer hörten den Polizeifunk ab und wussten, dass ein Lieferwagen, kein Wohnmobil, gesucht wurde. Sie blieben in Tatortnähe. Als eine Polizeistreife ihr Fahrzeug zufällig entdeckte, lebten beide noch. Kurz danach fielen 3 Schüsse und das Wohnmobil brannte. Seltsam ist, dass beide schussbereite Waffen bei sich trugen und so das Risiko eingingen, schon vor dem Überfall bei einer zufälligen Kontrolle überführt zu werden. Auch die Spurensicherung lief fragwürdig ab. Bis heute fehlt zum Beispiel die Speicherkarte, mit der die Feuerwehr die ersten Fotos vor Ort machte. Und später tauchte ein kaum verschmutzter Rucksack im Wohnmobil auf, der wie nachträglich dazugekommen wirkte. Er enthielt zunächst Geld und Patronen. Erst einen Monat danach wurden DVDs mit NSU-Logo gefunden, welche die Zwei-Täter-Theorie stützten. Das Verhalten von Beate Zschäpe am Tattag wirft auch viele Fragen auf. Es gibt widersprüchliche Angaben, wann die Identität der Toten feststand, am gleichen Abend oder erst am nächsten Tag. Zschäpe erhielt jedoch schon am Nachmittag auf unbekanntem Wege Nachricht und legte ein Feuer. Weiterhin bleibt unklar, warum Beweisstücke wie Computer überlebten, während die Wohnung eigentlich komplett niederbrannte. Das Puzzle bleibt also noch viele Jahre nach den eigentlichen Taten unvollendet. Link Nummer 3. Der Mord in Heilbronn ist einer der rätselhaftesten Fälle des NSU. Viele Ungereimtheiten ziehen sich durch die NSU-Geschichte. Der Mord in Heilbronn bleibt eines der rätselhaftesten Attentate, die der Gruppe zugeordnet werden. Am 25. April 2007 wurde auf der Theresienwiese in Heilbronn am helllichten Tag auf die Polizistin Michelle Kiesewetter und ihren Partner Martin Arnold geschossen. Er überlebte knapp und schwer verletzt, sie starb. Obwohl diese Tat dem NSU zugerechnet wird, bestehen wegen des Motivs und der Spuren große Zweifel an der tatsächlichen Verantwortung. Indizien, die für den NSU sprechen, sind, dass nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos ein Bekennervideo von ihnen, die Waffen der Polizisten sowie Blutspuren von der Polizistin Kiesewetter gefunden wurden. Allerdings existieren auch Gegenargumente. Vor allem ist das Motiv unklar. Warum würde die NSU-Gruppe solch ein Risiko eingehen, am helllichten Tag eine Polizistin und ihren Partner in einer belebten Gegend erschießen zu wollen? Warum Heilbronn? Und warum Polizisten? Die Opfer fallen aus dem bisherigen Schema, also der Ermordung von türkisch- oder griechischstämmigen Personen. Bei den vorherigen Taten wurde an abgeschotteten Orten jeweils eine Person ermordet, ganz anders als in Heilbronn. Zeugenaussagen und andere Spuren deuteten außerdem lange in andere Richtungen. Zunächst wurden Schausteller verdächtigt. Dann tauchte eine mysteriöse DNA-Spur an einer mit Wattestäbchen genommenen Probe auf, die sich am Ende als Verunreinigung aus der Wattestäbchenfabrik herausstellte. Andere Zeugenaussagen wiesen wiederum auf ungefähr 6 Tatverdächtige und 2 Fluchtfahrzeuge hin. Andere Hinweise führten zu organisierter Kriminalität aus Osteuropa. Nichts deutete jedoch in Richtung Rechtsextremismus, bis Ende 2011 das Bekennervideo und die Polizistenwaffen auftauchten und der NSU zum alleinigen Täter erklärt wurde. Alle Hinweise, die andere Täter wahrscheinlich machten, wurden plötzlich als irrelevant abgetan. Die Ermittlungen von vor 4 Jahren waren vergessen und wurden nie aufgearbeitet. Wie kann die Wahrheit in diesem Wirrwarr gefunden werden? Bei genauer Betrachtung der einzelnen Tatsachen scheinen diese die offizielle Version in Frage zu stellen. Link Nummer 4. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Bei den Ermittlungen werden vor allem vor Verstrickungen staatlicher Behörden die Augen verschlossen. Im Fall des Mordes in Heilbronn scheinen einige Menschen verstrickt zu sein, die die Macht haben, anderen die Augen zu verschließen. Es stellt sich damit die Frage, welche Rolle staatliche Akteure in den Geschehnissen einnehmen. So existieren einige Hinweise auf die Vernetzung von Verfassungsschutz und rechten Kreisen, die nicht ausreichend geprüft wurden. Schon lange war in Heilbronn eine Gruppe des Ku Klux Klans aktiv. Den Behörden war sie bekannt und sogar Polizisten gehörten zu den Mitgliedern. Später erklärten diese jedoch, sie hätten nicht gewusst, welche Ideologie dort vertreten wurde. Zum Zeitpunkt des Mordes an Kiesewetter im Jahr 2007 hatte sich die Gruppierung bereits aufgelöst. Kiesewetters Vorgesetzter war ein ehemaliges Mitglied der Gruppe. Er befand sich damals in Zivil in der Nähe des Tatorts. Auch Kiesewetter hatte durch ihren Heimatort Oberweißbach, in dem auch das NSU-Trio verkehrte, Verbindungspunkte zur rechten Szene. Möglicherweise war Kiesewetter kein Zufallsopfer, sondern stand der rechten Szene aus unbekannten Gründen im Weg. Welche Rolle Kiesewetter aber auch spielte, die Ermittlungen scheinen viel verdecken zu wollen. Inzwischen ist zum Beispiel klar, dass die Nachrichtendienste sehr viel wussten. In mindestens 4 Bundesländern war das NSU-Trio bekannt. Das widerspricht der häufig getätigten Aussage, dass sich niemand dessen Existenz hätte vorstellen können. Dies mag teilweise an Kompetenzgerangel und Dilettantismus liegen, aber nicht ausschließlich. Denn mittlerweile ist klar, dass Hinweise systematisch missachtet wurden. So zum Beispiel auch von den sogenannten V-Leuten, also Verbindungspersonen, die von Bundes- und Landesverfassungsschutz angeworben werden. Durch sie gewinnen die Behörden Einblicke in verschlossene Strukturen. In der rechten Szene gibt es so viele V-Leute, dass der Staat eigentlich Informationen über das Trio erhalten haben muss. Der damalige Staatssekretär im Innenministerium und ehemalige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Klaus-Dieter Fritsche erklärte, dass ihm das Ansehen der Nachrichtendienste und der Schutz der V-Leute wichtiger waren als die Aufklärung. Wir wissen also nicht, welche Informationen bekannt waren, aber nicht weitergegeben wurden. Bis heute ist vieles bei den Ermittlungen unklar. Doch es wird immer deutlicher, dass einiges verdeckt und vertuscht wurde. Blink Nummer 5. V-Leute sind zwar ein wichtiges Instrument des Verfassungsschutzes, sie können allerdings den Ermittlungen auch schaden. Insider-Informationen können unglaublich wertvoll sein. Bei spionageartigen Tätigkeiten stellt sich jedoch immer wieder die Frage der Loyalität. Diese Problematik taucht auch bei V-Leuten auf. Sie sind zwar ein wichtiges Instrument des Verfassungsschutzes, doch ihr Einsatz ist häufig mit Problemen verbunden. Auch im Rahmen des NSU spielen V-Leute eine zentrale Rolle. Die politische und soziale Entwicklung Thüringens seit der Wiedervereinigung Deutschlands ist dabei besonders wichtig. Nach der Wende breitete sich die organisierte Kriminalität in den neuen Bundesländern aus. Insbesondere Thüringen bekam Zuwachs aus den westlichen Bundesländern. Rechtsextreme, die dort keine Karriere mehr vor sich hatten, belebten die rechte Szene im Osten. Um dem entgegenzuwirken, wurden V-Leute eingesetzt. Dies ging jedoch nach hinten los, denn so gelangte die rechte Szene an technische Mittel und Spitzellöhne. Thüringen wurde zur Nazi-Hochburg, woraus unter anderem der NSU entstand. Der thüringische Verfassungsschutz beschränkte sich auf das Beobachten und wurde selten aktiv. Die Regierung tolerierte viel in der rechten Szene, denn sie sah die Gefahr eher von links. Zudem war rechtes Gedankengut auch innerhalb der Sicherheitsorgane reichlich vertreten. Sie hielten daher V-Leute an langen Leinen, statt sie zu lenken und zu kontrollieren. Dies ging so weit, dass Rechte vor Razzien und Überwachungen gewarnt und Informationen bewusst nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet wurden. 1996 drohte die rechte Szene in Thüringen in einen offenen Kampf überzugehen. Sie trainierte mit scharfen Waffen und wurde über den Thüringer Heimatschutz THS koordiniert. Das Bundesamt versuchte daher von 1997 bis 2003, diese Szene durch die Operation Rennsteig zu unterwandern. Es wurden gezielt rechte Bundeswehrrekruten angesprochen. So wurden auch Mundlos und Böhnhardt kontaktiert. Nachdem der NSU aufgeflogen war, wurden die relevanten Akten vernichtet, offiziell aus Datenschutzgründen. Dies scheint jedoch mehr als zweifelhaft. Obwohl V-Leute eigentlich dem Schutz des Staates dienen sollten, stellten sie häufig leider auch eine Gefahr dar. Blink Nummer 6. Der Prozess zur Aufarbeitung des NSU hält zwanghaft an der Zwei-Täter-These fest. Seit Mitte 2013 findet in München der NSU-Prozess gegen Zschäpe und ihre angeklagten Helfer statt, bisher aber ohne Urteil. Der Prozess scheint jedoch wichtige Spuren zu missachten und versucht zwanghaft aus bestimmten Hinweisen das Bild der Zwei-Täter-These darzustellen. Laut dieser These sind Mundlos und Böhnhardt allein für die NSU-Morde verantwortlich und Zschäpe wird als Mittäterin angeklagt. Die Aufarbeitung begann zwar früher, scheiterte aber deutlich. Das Vertuschen und die Vorenthaltung von Informationen ziehen sich durch den gesamten Prozess. Seit Anfang 2012 gibt es einen Untersuchungsausschuss im Bundestag für diesen Fall. Der Wille, Verantwortung zu übernehmen oder auch nur Auskunft zu geben, war allerdings bei den Vertretern der Landesämter und beim Verfassungsschutz nicht vorhanden. Auch hier wurden Akten geheim gehalten. Einige Erkenntnisse konnten dennoch gewonnen werden. Das Bundeskriminalamt musste beispielsweise zugeben, dass im Versteck in Jena zwei Telefonlisten gefunden wurden, statt nur der einen, die den Ermittlern vorlag. Vorher hatte das BKA behauptet, der Vermerk ohne Bedeutung beziehe sich auf Namen auf der Rückseite der Liste. Nun kam heraus, dass diese leer war. Die Aufklärung wurde allerdings von der Bundesregierung nicht ausreichend unterstützt. Mit der Begründung, Staatsgeheimnisse könnten bekannt gegeben werden, wurde der Ausschuss gebremst. Jegliche staatliche Mitverantwortung sollte gar nicht erst zur Debatte kommen. Der Ausschuss wurde letztendlich vor Beginn des Prozesses beendet, um die Zwei-Täter-These nicht zu gefährden. Auf diese Weise sollte rechtsstaatliche Normalität demonstriert und das Thema NSU abgeschlossen werden. Als Hauptargumente gab die Bundesanwaltschaft keine Relevanz für die Schuldfrage und ein Beschleunigungsgebot an. So sollten ungewünschte Fragen ausgebremst werden. All dies widerspricht den Interessen der Opferfamilien, die als Nebenkläger auftreten. Der Prozess ist daher heute ein Konflikt zwischen Anklage und Nebenklägern und nicht wie üblich zwischen Anklage und Verteidigung. Dank des großen Interesses aus der Öffentlichkeit und den Medien konnte eine zusätzliche Beschleunigung des Verfahrens bisher vermieden werden. Dies würde der gründlichen Aufarbeitung mit Sicherheit schaden. Ein Ende des Prozesses würde das Thema NSU leider nicht beenden. Dazu stehen noch viel zu viele Fragen offen. Blink Nummer 7. Alle weiteren Ermittlungen oder auch nur Fragen werden sabotiert und unterbunden. Die Ermittlungen um den NSU verfolgen ein Ziel, eine Geschichte zu beweisen. Um diesen Zweck zu erfüllen, werden alle Spuren ignoriert, die der offiziellen Darstellung widersprechen. Alles, was nicht ins Bild passt, wird übersehen. Es gibt jedoch einige Ereignisse, die die offiziellen Schuldzuweisungen in Frage stellen. Hierzu gehört ein angeblicher Obversationsbericht der US Defense Intelligence Agency. Deren Agenten wurden bei der Beobachtung eines anderen Falls zufällig Zeugen des Mordes von Heilbronn. Um die Geschehnisse zu besprechen, kontaktierten US-Beamte proaktiv den Bundesnachrichtendienst. Das deutsche Sicherheitsorgan lehnte jedoch das Gesprächsangebot ab. Neben den Unklarheiten des Mordes in Heilbronn wird dem NSU mit dem Nagelbombenanschlag in Köln eine andere Tat auf höchst fragwürdige Art zur Last gelegt. Im Jahr 2004 detonierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe auf einem abgestellten Fahrrad. 22 Menschen wurden verletzt. Dieses Verbrechen passt noch weniger in das Raster des NSU. Es wurde jedoch nie offen ermittelt. Zunächst wurde ein terroristischer oder rechter Hintergrund ausgeschlossen. Ein Zeuge beobachtete Zivilpolizisten am Tatort, die aus der Richtung kamen, aus der die Bombe gezündet wurde. Er wurde jedoch nicht ernst genommen. Der Zeuge arbeitete mit den Sicherheitsbehörden zusammen und erkannte alle aktiven verdeckten Ermittler vor Ort, jedoch nicht diejenigen, die er am Tatort gesehen hatte. Als Behördenchaos auf mangelndes Aufklärungsinteresse traf, gab die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Köln ab, welche sie umgehend einstellte. Es existieren Kameraaufnahmen, aber nur vom Fernsehsender Viva, obwohl vor Ort immer wieder verdeckte Überwachungsmaßnahmen stattfanden. Auch in diesem Fall gibt es keine eindeutigen Beweise gegen die Täterschaft der NSU, nur viele Berichte und Ereignisse, die Fragen aufwerfen, beispielsweise zu möglichen Mittätern. Bei beiden Taten lässt die Weigerung, auf Spuren einzugehen, Zweifel aufkommen, dass die Verbrechen sich so abspielten, wie sie offiziell dargestellt werden. Blink Nummer 8. Die fehlende Aufklärung führt zu massivem gesellschaftlichem Misstrauen und persönlichen Verletzungen. Wenn der Staat schwere Verbrechen nicht aufklären will, leidet das Vertrauen der Gesellschaft darunter. Die staatlichen Organe, die für Recht und Sicherheit sorgen sollen, scheinen die Menschen im Stich zu lassen. Im Fall des NSU-Prozesses führt der fehlende Aufklärungswille des Staates dazu, dass Opfer nicht ernst genommen und Ermittlungsarbeiten behindert werden. Ermittlungen wurden von der Bundesanwaltschaft und anderen Behörden erschwert. Untersuchungsausschüsse wurden zwar eingesetzt, aber die Deutungshoheit der Bundesregierung sollte keinesfalls aufgegeben werden. In Bundesländern wie Baden-Württemberg wurde nicht einmal ein entsprechender Ausschuss eingesetzt, sondern sich auf einem Bericht des Innenministeriums ausgeruht. Die fehlenden Aufklärungen hinterlassen nicht nur Misstrauen, sondern verursachen auch persönliche Verletzungen. Der Ruf der Mordopfer wurde beispielsweise dauerhaft geschädigt. Sie wurden lange verdächtigt, in organisierte Kriminalität verwickelt gewesen zu sein und somit quasi selbst zu ihrem Tod beigetragen zu haben. Obwohl dieser Verdacht endlich verworfen wurde, werden sie trotzdem nur als anonyme, türkischstämmige Opfer gesehen. Die eigentliche Geschichte dahinter, die des Familienvaters oder Geschäftsmannes, bleibt uns verborgen. Der Umgang mit den NSU-Mordopfern weist auf ein allgemeines Problem hin. Opfer selbst werden verdächtigt und Verbrechen nicht richtig aufgeklärt, besonders wenn es sich um Opfer mit Migrationshintergrund handelt. Und das passiert nicht nur in Deutschland. Silvester 2003 wurde zum Beispiel Khaled El-Masri von der CIA entführt und gefoltert, weil er für ein gleichnamiges Al-Qaida-Mitglied gehalten wurde. Nach der Freilassung wurde ihm geraten, den Fall nicht voranzubringen. Die Sorge vor einem politischen Konflikt war größer als die um das Opfer. Ein Jahr lang schafften es die Behörden nicht, den Fall aufzuklären und Decknamen der Folterer herauszufinden. Journalisten gelang dies in wenigen Wochen. El-Masri verlor den Glauben an den Rechtsstaat immer mehr. Genauso geht es den Hinterbliebenen der Opfer des NSU. Der Fall NSU repräsentiert ein tiefer liegendes Problem unserer Gesellschaft und unseres Rechtsstaates. Damit die Würde wieder über die Selbstbehauptung des Staates gestellt wird, muss der Fall endlich aufgeklärt werden. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Geheimsache NSU von Andreas Förster angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Je mehr wir uns mit dem NSU-Prozess beschäftigen, desto wirrer scheinen die Fakten. Durch den Prozess, der auf der Grundlage der Zwei-Täter-These basiert, soll schnell wieder Ruhe einkehren. Dies lässt nicht nur viele Fragen offen, sondern offenbart auch ein massives Staatsversagen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Geheimsache NSU als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.